Halleluja, preist den Herrn, gelobt sei der Herr, gepriesen sei der Name Gottes, der Name Jesu, der Name, der über alle Namen ist. Preist den Herrn. Mein Thema ist heute, sind wir die letzte Generation? Das ist noch im Rahmen der Endzeitpredigten oder prophetischen Reden, denn ich möchte von der Bibel noch auslegen und verkündigen, wir sind in den Tagen des Herrn. Der Herr Jesus Christus wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Am Sonntag, den 3. November, sprach ich über das Thema, was kommt auf uns zu. Ich weiß, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist die Botschaft, die wir auch damals am 19. November hatten an der Berliner Mauer. Die Herren gehen, egal woher sie sind, ob es Russen sind, Amerikaner sind oder Franzosen sind oder die Engländer sind. All diese Herren müssen eines Tages gehen. Unser Herr kommt. Maranatha, das ist der Gruß der ersten Christen gewesen. Unsere Zeit ist auf dem Höhepunkt. Wir haben eigentlich diesen Zenit erreicht. Die Erde ist veraltet. Die Arten sterben langsam aus. Jeden Tag, jede Woche sterben die Arten aus. Es werden immer weniger Käfer. Wenn ich früher so übers Land gefahren bin, da gab es noch so viele Käfer an der Windschutzscheibe. Aber heutzutage, da musst du beten, dass du wenigstens einen Käfer noch triffst beim Vorbeifahren. Ja. Die Menschheit entwickelt sich rückwärts. Wie ich in diesen Tagen auch gesagt habe, es wird zum Tier. Da müssen wir nicht warten, dass da irgendwie ein Computer oder sonst noch was installiert wird. Der Mensch wird materialistisch, jagt dem Wohlstand nach, die Technik, den Fortschritt, dem Reichtum, ja, den sichtbaren Dingen. Der Glaube wird unterdrückt, mehr und mehr. Wir sind die letzte Generation. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, meinst du, dass ich noch Glauben finden werde? Man wird viel Religion finden, man wird Kirchen finden, man wird eine gewaltige kirchliche, ökumenische Bewegung finden, aber man wird keinen Glauben finden, Glauben an den Herrn Jesus Christus. Der Abfall ist im vollen Gang. Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Seit 2000 Jahren glauben die Menschen, Jesus kommt bald wieder und er ist immer zu uns gekommen. Also, wir haben mal vor Jahren mal in Stuttgart plakatiert und mit einem Plakat, ich glaube, ich habe über 1000 Plakate in dieser Nacht verklebt mit unserer Jugend. Und die Botschaft war, Jesus kommt wieder, eile, rette deine Seele. Und dann liege ich, ich höre Nachrichten und dann sagt der Nachrichtensprecher, ich weiß nicht, was heute Morgen los war in Stuttgart. Die ganze Stadt ist zugeklebt, kannst mal gar nicht mehr gerade ausgucken. Jesus kommt bald wieder und eile, rette deine Seele. Ich meine, ich habe mich gefreut, aber dann habe ich mich gefragt vom Herrn. Weißt du, man fragt manchmal, Herr, habe ich das richtig gemacht? Ist es wohlgetan? Und dann hat der Herr mir etwas aufgeschlossen, die Wiederkunft Jesu. Jesus ist schon gekommen in Bethlehem und zwar für die ganze Welt, um die Menschheit zu erlösen. Jesus ist gegenwärtig in der Gemeinde und Jesus kommt bald wieder, ist ein seelsorgerliches Thema, dass die Christen allzeit bereit sind und bereit sein sollen. So, wir sind die Generation, die den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllt hat. Wir haben das getan, was Gott ganz am Anfang der Schöpfung gesagt hat. Macht euch die Erde untertan und füllt die Erde. Heute kann man via Satellit jeden Winkel der Erde besser ausmessen und besser untersuchen. Heutzutage sogar mit den Satelliten kann man feststellen, wie viel die Meere steigen, sogar um Millimeter. Habe ich heute Morgen gehört in den Nachrichten, um 4,5 Millimeter sind es im letzten Jahr die Meere gestiegen. So, man kann via Satelliten jeden Winkel der Erde kontrollieren und sogar sehen, was unter der Erde noch ist. Also sowas hat der Mensch entwickelt. Seit 50 Jahren haben wir Computer, wir sind vernetzt. Wir sind die Generation, die diese B-Bombe entwickelt haben, Bevölkerungsbombe. Wir haben mittlerweile fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Jesus kommt bald wieder, ist also ein sehr seelsorgerliches Thema. Das ist nichts für die Welt. Jesus kommt auch nicht für die Welt, wenn er wiederkommt, sondern er kommt für die Gläubigen, um seine Gemeinde zu holen. Und deshalb ist mein Thema auch, sind wir die letzte Generation? Wir lesen in der Bibel, Jesus erzählte in Matthäus 25 von den Jungfrauen, dass sie alle schläfrig wurden. Jungfrauen sind eigentlich ein Bild auf bekehrte Menschen, wiedergeborene Menschen, die auf den Heiland warten. Und die einen hatten Öl und die anderen hatten kein Öl, aber alle 10 sind eingeschlafen. So Christen, ja, die sind träge geworden. Ja, unser Herr ist lang nicht gekommen, wir warten schon 2000 Jahre auf ihn. Jesus hat uns vorausgesagt in seinen Gleichnissen, dass er in ein fremdes Land zieht, so heißt es in der Bibel, und nach langer Zeit wird er zurückkehren und Rechenschaft fordern. So hat Jesus erzählt von seiner Wiederkunft. Er wird über lange Zeit in ein fremdes Land ziehen, zu den Heiden gehen, wird, ja, bis in den letzten Winkel dieser Erde das Evangelium wird gepredigt werden. Das ist auch ein Endzeitzeichen. Die ganze Welt hat, ob das wollte oder nicht, vom Jesus Christus gehört. So überall, wo Coca-Cola ist, ist auch Jesus hingekommen. Ja, nur nebenbei. Jesus wusste, die Gemeinden werden verkirchlichen, verweltlichen. Denk nur an die Sendschreiben, was er da schreibt. Zuerst einmal die erste Liebe erkalt in der einen Gemeinde und dann als die letzte Gemeinde, die Gemeinde in Laodicea, lau und träge. Die Apostel und die Gemeinde des ersten Jahrhunderts erwarten, Jesus wird bald wiederkommen. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren, der Heilige Geist ist gekommen. Also, das wird auch nicht mehr lang dauern, er wird kommen. Aber nein, er ist nicht gekommen. Deshalb haben sie auch in ihrem Eifer, im Fanatismus, alles verkauft und haben alles gemeinsam gehabt. Aber das hat nicht funktioniert, die Leute sind dann verarmt, weil der Herr ist nicht zu ihren Lebzeiten gekommen. Paulus musste da mehrere Briefe schreiben. Diese Erwartung war für sie aber trotz allem gut und nützlich. Es war eine Triebkraft zur Heiligung, zum Dienst Gottes, zur Verbreitung des Evangeliums. Sie müssen noch der ganzen Welt das Evangelium predigen, denn das Zeichen war noch nicht erfüllt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und so weiter. Und erst in unserer Generation haben wir sogar letzten Winkel dieser Erde erreicht. Bibelübersetzer, die haben in fast alle Winkel dieser Erde Bibeln übersetzt, dass so jedes Volk wenigstens einen Teil der Bibel hat, wenigstens ein Evangelium, nicht nur die ganze Bibel. Die Gemeinde des zweiten Jahrhunderts, wenn wir so die Gemeinden anschauen, wir sehen auch in einer ähnlichen Endzeiterwartung. Sie haben Verfolgung erlebt und sie haben gesagt, Jesus muss bald kommen, das kann nicht mehr so weitergehen. In der Endzeit die Verfolgung, aber er ist nicht gekommen. Die Gläubigen jeder Epoche haben immer wieder mit Begeisterung auf die Wiederkunft des Herrn Ausschau gehalten. Manche haben sogar berechnet, wann Jesus wiederkommt. Martin Luther, als er das Lied schrieb, als die Türken vor Wien waren, wacht auf, ruft uns die Stimme. Verstehst du, er hat Jesus erwartet, den Herrn erwartet zu seinen Tagen, ist nicht gekommen. Dann gab den Irving, dann gab es die Adventisten, dann gab es die Jehovas Zeugen, die haben immer ausgerechnet, wann wird Jesus wiederkommen. Und ich weiß noch, immer wieder haben die Leute berechnet, wann wird er kommen. Er ist nicht gekommen. Und ich will aber euch jetzt nicht entmutigen. Ich will nur sagen, Leute, wir müssen vielleicht unter der Wiederkunft Jesu ganz was anderes uns vorstellen. Im vierten Jahrhundert, wenn ich dann die Christen anschaue, da ist das Christentum zur Staatsreligion geworden, verweltlicht, vermenschlicht. Da wurden die Ämter sogar gekauft. Nicht nur vergeben durch den Heiligen Geist, sondern die Ämter wurden gekauft. Und dann in all diesen nachfolgenden Jahrhunderten wurde die Bibel den Gläubigen immer unzugänglicher. Die Wahrheit von der Wiederkunft Jesu wurde mehr und mehr verwässert und verflacht. Wir bauen hier das Reich Gottes hier auf Erden. Und dann haben sie die katholische Kirche gebaut. Andere haben andere Organisationen gebaut. So hier auf dieser Erde dachten sie, das wird das Reich Gottes gebaut. Aber immer wieder gab es Menschen, die erweckt worden sind. Die haben mit Eifer evangelisiert. Ob es die Waldenser waren, die Salzburger waren, die Hugenotten waren, wer das auch immer war. Und sie haben immer wieder gedrängt, wir müssen die Welt für Jesus erreichen. Nach der Reformation und der Erfindung des Buchdrucks wurde die Bibel in verschiedene Sprachen übersetzt. Das Wort Gottes wurde wieder zugänglich. Menschen konnten in ihrer Muttersprache Gottes Wort hören, so wie es damals am Pfingsten war. Wir hören in unserer Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen. Und es ging dann ein paar Jahrhunderte so. Und das Evangelium drang, ja, bis in alle Winkel dieser Erde. Schließlich besteht ein Drittel der Bibel aus Prophetie. Und diese Prophetie wurde den Menschen jetzt gezeigt. Guck, der Herr hat vorausgesagt, er wird über lange Zeit übers Land gehen. Und dann wird er kommen und das die Menschen zur Rechenschaft ziehen. Was habt ihr mit dem Evangelium gemacht? Die Wiederkunft Jesu wird in der Bibel häufiger erwähnt als jedes andere Thema, neben der Erlösung und Sündenvergebung. Biblisch orientierte Christen hielten zu allen Zeiten Ausschau nach Zeichen, wann wird er wiederkommen. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Wir arbeiten ganz anders, wenn wir dieses Feuer haben oder diese Erwartung haben nach der Wiederkunft Jesu. Ich weiß noch heute, mein Vorsteher hat mir an alle Pastoren einen Brief geschrieben. Es war damals das vermögenswirksame Sparen. Sollten die Christen sich also auch, ja, sie sollen neben ihrem Sparen auch das vermögenswirksame Sparen, Verträge abschließen. Was weiß ich, wie die alles waren. Ich habe ganz frech zurückgeschrieben. Lieber Bruder, sowieso, siehst du nicht die Zeichen der Zeit? Unser Herr wird bald wiederkommen. Also, wir sollten da nicht so auf das Geld mal gucken und sparen und so weiter. Aber der Herr ist, und es war in den 70er Jahren. Und der Herr ist bis heute noch nicht gekommen. Aber weißt du, Gott ist so treu. Ich habe wie wild für Gott gearbeitet, weil ich geglaubt habe, der Herr wird jeden Tag kommen. Jerusalem ist eingenommen worden. 1967 siehst du nicht die Zeichen der Zeit. Aber Gott hat mich dann entschädigt, dass ein Bruder in der Gemeinde sagt, Bruder, mach du das, du brauchst ein bisschen mehr Freizeit, du sollst nicht nur immer schuften und arbeiten und predigen, du brauchst aber was Praktisches, dass du ein bisschen entspannen kannst. Dann hat er mir ein Grundstück verkauft für eine D-Mark damals, oder 3 D-Mark, ich weiß nicht. Da sind wir zum Notar gegangen, habe ich das Grundstück übernommen. Dann sehe ich, was ich für Grundstück gekauft habe, voller Dornen und voller Unkraut. Also das war Katastrophe. Ich habe das mir verwünscht, aber es blieb nichts mehr übrig. Das war das erste Eigentum, was ich so hatte. Und dann habe ich gerodet, dann habe ich Bäume gepflanzt und dann habe ich Hütte drauf gebaut. Und das Grundstück habe ich dann, als ich von Stuttgart wegging nach Heilbronn, verkauft. Ich habe noch nie ein Grundstück verkauft in meinem Leben. Und dann habe ich verkauft und ich wusste gar nicht, was ich verlangen sollte. Ich habe für 3 D-Mark das gekauft, nur so für einen symbolischen Preis. Und dann habe ich einen Makler angerufen, dann sagt er, in dieser Gegend gibt es keine Grundstücke. Da machen die Leute so, die machen eine Anzeige, schreiben in, also bestellen die Leute an einem Tag zur gleichen Zeit auf dem Platz und der Meistbietende kriegt es. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe dann in der Stuttgarter Zeitung ausgeschrieben, Grundstück zu verkaufen, dort und dort. Und die kamen. Ich habe mit 3.000 D-Mark angefangen und ich bin bei 30.000 aufgehört. Da habe ich gesagt, jetzt muss Schluss machen, sonst wird es noch wegen Wucher angezeigt. Aber so hat Gott mich entschädigt. Weißt du, wir arbeiten für Gott und Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht lumpen. Verstehst du, du musst natürlich auch was tun. Du musst Unkraut jäten und Dornen und Disteln entwurzeln und rausziehen aus dem Gelände. Also, Gott ist treu. Das will ich sagen. Also, wenn wir für Gott arbeiten und auch wenn wir ein bisschen fanatisch sind und ein bisschen verrückt sind, so wie ich das damals gewesen bin, so alles will ich Jesus weihen, der Herr kommt bald, Leute, wir müssen jetzt missionieren, die Welt muss für Jesus erreicht werden. Und es war auch so. Gott hat uns mächtig gesegnet. Die Jesus-Bibel-Bewegung war da. Wir haben so viele junge Leute erreicht für den Heiland. Biblisch orientierte Christen halten Ausschau. Wann wird unser Herr kommen? Er wird bald kommen. Und das ist eine gute Sache, eine gute Triebkraft. Sogar die Jünger, sie merkten, Jesus wird sie bald verlassen, dann fragten sie, was wird das Zeichen sein deines Kommens? Lies mal die Evangelien. Und Jesus setzte dann fort und sagte, ja, das wird das und das sein. Und dann fragten sie, was wird das Zeichen des Endes sein? Matthäus Kapitel 24, Vers 3. Was wird das Zeichen deines Kommens sein? Was wird das Ende der Welt sein? Also, die hatten 2 Dinge auseinander. Das Kommen Jesu und das Ende der Welt. Die Wiederkunft Jesu ist nicht das Ende der Welt. Erst, wenn das Gericht Gottes kommt, was wir in der Offenbarung haben, nach der sechsten Posaune, wenn der sechste Engel posaunt. In der Vergangenheit gab es viele wilde Spekulationen darüber, wann wird Jesus wiederkommen. Und Jesus hat gesagt, lasst euch nicht verführen. Die Leute werden sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Glaubt nicht und geht nicht hin. Jesus hat eigentlich Unglauben gepredigt. Geht nicht hin und glaubt euch nicht, wenn die Leute etwas erzählen. Hier ist Christus, da ist Christus oder hier. Nein, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und hör mal, was Jesus alles gesagt hat. Und ich möchte ein Evangelium predigen, eine Botschaft predigen, die Gott mir in meinem Leben gelehrt hat. Gott hat in 6 Tagen die Welt geschaffen und dann hat er Feierabend gemacht. Hat er sich hingelegt und geschlafen. Ja, und Gott ruhte, steht es. Und eigentlich ist es nirgendwo in der Bibel, dass Gott aufgehört hat zu ruhen. Gott ruht bis heute. Du sagst, ja, wie bitte? Na, Gott wirkt nichts. Weißt du, er hat die Gesetze installiert, er hat alles installiert, geordnet, Sonne, Mond und Sterne, die haben ihre Bahnen, alles läuft nach göttlichen Vorschriften, die Natur auf jeden Fall, Sommer und Winter, Tag und Nacht, ja, hoch und tief, all das ist von Gott festgelegt und das geht nach Gottes Gesetzen. Und jetzt müssen wir etwas lernen, diese Gesetze Gottes in unser Leben zu integrieren, richtig anzuwenden, zu hören und zu verstehen, was sind die Zeichen seiner Gegenwart. Und in der Bibel heißt es, ihr tut gut, wenn ihr auf das prophetische Wort achtet, wie auf einen Morgenstern. Wir müssen die Zeichen der Zeit richtig verstehen und richtig einordnen. Und ich lege mich nicht nach einem Datum fest. In meiner Bibel heißt Matthäus 24, Vers 36, wir wissen Tag und Stunde nicht. Aber Jesus sagt, ihr merkt an dem Feigenbaum, wenn es Blätter gewinnt, dann könnt ihr sagen, der Sommer ist es nahe. Es ist nicht mehr viel Zeit, verstehst du, jetzt müssen wir die Zeit auskaufen. Aber Tag und Stunde können wir nicht sagen, wann Jesus wiederkommt. Und wenn irgendjemand kommt und sagt, ich weiß dann und dann, oder am 15. Mai geht die Welt unter, das ist Blödsinn, verstehst du? Das ist Spinnerei. Ja, nicht von Gott. Oder wir Jehovas Zeugen, die haben mehrmals das Datum berechnet und ist nicht gekommen. Gott sagt allerdings, dass er nahe ist, dass das Ende vor der Tür steht und wir müssen verstehen, wie gehe ich mit dem prophetischen Wort um. Und wenn, auch wenn wir die Bibel lesen und wenn jemand eine Prophezeiung, eine Weisung bringt, wir sollen die Weisung verstehen. Was ist das? Was ist das? Ein paar allgemeine Richtlinien will ich heute geben. Einfach, wie verstehe ich die biblische Prophetie, die göttliche Prophetie, die Prophetie durch den Heiligen Geist, auch in der Gemeinde, wenn ich mit jemandem bete und ein Wort der Erkenntnis bekomme, dass ich das so richtig verstehe. Die persönliche Prophetie ist nicht die einzige Weissagung in der Bibel. Wir haben so viele prophetische Botschaften für Israel, für Abraham, für die Gläubigen, für die Nachfolger Jesu. Und es waren immer mehrere Zeichen nötig zur Bestätigung. Ich denke nur an Elisa. Elisa hat von Gott was gebeten. Elia, gib mir das doppelte Maß deines Glaubens, deiner Kraft, deiner Herrlichkeit. Der hat gesagt, gut, du kriegst es. Aber einige Voraussetzungen. Wenn du mich siehst, verstehst du, wenn du mich siehst, wie ich in den Himmel genommen wird, und dann ging es nach Gilgal, dann ging es nach Jericho, dann ging es dort und dann ging es dort, zick, zack, zack, verstehst du? Und Elisa blieb auf der Spur, bis er das gesehen hat, und dann, als sein Herr weggenommen wurde mit einem feurigen Wagen in den Himmel, dann, mein Gott, und da fiel der Mantel des Elias auf Elisa. Oder Gideon, der hat ein Vlies ausgelegt. Einmal soll es so sein und einmal soll es so sein, unter dem Teppich oder dann auf dem Teppich soll Tau sein. Wir kennen diese Geschichte. Gott offenbart seinen Willen Stück für Stück. Wie bei Melissa. Du bekommst, wenn du mich siehst, wie ich in den Himmel gehe. Zuerst Bethel, dann Jericho, dann der Kampf und so weiter, das Überwinden. Eine persönliche Prophetie wird immer stückweise fortschreitend einem entwickelt, weil es wird größer und größer und größer. Wenn Gott zu einem redet, ist das ganz klein. Eine kleine Wolke, so groß wie eine Menschenfaust. Wenn der Teufel etwas offenbart, das ist ganz groß. Explosionsartig. Mein, das Platz. Aber bei Gott ist es ein ganz kleines Körnchen. Eine kleine Vision, eine kleine Offenbarung. Und dann ist es fortschreitend an Bedingungen geknüpft. Prophetie ist immer stückweise, so heißt es auch in der Bibel, 1. Korinther Kapitel 13, Vers 8. Es ist alles Stückwerk, jede Erkenntnis ist nur Stückwerk. Es ist fortschreitend, wie beim Elisa oder wie beim Abraham. Als er dort war, als er dort ankam, hat Gott ihn wieder weitergeführt. Opfere deinen Sohn, oder mach das, oder mach das, oder Moses. Und es ist immer, eine Prophetie ist immer an Bedingungen geknüpft. Und ja, nach göttlichen Zeitbegriffen. Und die Prophetie ist so wichtig, dass du richtig verstehst, wie arbeitet Gott. Erstens mal, Gott hat keine Eile. Gott hat keine Eile, aber er ist immer rechtzeitig. Just in time. Dieses Kairos. Gott hat keine Eile. Und wenn du in der Bibel liest, wenn es dort heißt sofort, weißt du, das kann 1 bis 3 Jahre sein. Ja, von einem Tag bis 3 Jahre. Sofort. Oder sehr bald. Das können 3 bis 10 Jahre sein, verstehst du? Wenn du doch hörst, sehr bald, 3 bis 10 Jahre. Und ja, noch länger. Und wenn in der Bibel heißt, ich will, wenn Gott sagt, ich will, oder in einer Prophetie, in einer Weissagung, das ist irgendwann einmal in deinem Leben, wenn du gehorsam bist, wenn die Zeit reif dafür ist, wenn dieses Kairos gekommen ist, wenn die richtigen Leute am richtigen Platz, an den richtigen Zeitpunkt da sind, oder wenn es in der Bibel heißt, bald, siehe, ich komme bald, oder schnell, das ist ein Begriff von 1000 bis 2000 Jahren. Siehe, ich komme bald. Denk nur an die Wiederkunft Jesus. Ich komme bald. Wie geht man mit der Prophetie persönlich um? Ich schreibe, wenn Gott mir etwas sagt oder zeigt oder offenbart, im Traum oder durch Bibel lesen, durch eine Inspiration, ich schreibe das immer auf. Ich lasse es einfach liegen. Gott wacht über sein Wort, wenn es von Gott ist. Und Gott erfüllt es rechtzeitig. Und dann greife ich auf, dann nehme ich den Mantel und roll ihn zusammen und so weiter und lege es irgendwo hin. Wir haben mal in unserer Gemeinde, im Gemeindezentrum gemacht, am Silvesterabend, haben wir verschiedene Wünsche aufgeschrieben, dann in Kästen gelegt und nach Am nächsten Silvester haben wir dann nachgeguckt und es ist erstaunlich war, wie viel und was sich so erfüllt hat. Wünsch dir, heißt es in der Bibel, und ich will dir es geben. Und dann vergleich mit dem anderen, frag, Gott hat mir das und das gesagt, red mit anderen Leuten, denn die anderen Leute haben auch den Heiligen Geist. Denk nicht nur, dass du den Heiligen Geist hast. Informier dich, Bruder, was denkst du? Schwester, was denkst du? Wie siehst du das? Mehrere Köpfe, mehrere Augen sehen die Dinge viel, viel besser. Vergleiche das. Prüfe es gründlich. Eine Sache steht in meiner Bibel, besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Dann horch, gibt es noch irgendjemand, der mir das Gleiche sagt. Zuerst einmal, ich weiß, was Gott will. Und dann, wenn jemand kommt und prophezeit, dann bestätigt er nur das, was ich schon lange weiß, was schon lange da ist. Ich, der Herr, will dich heilen oder ich heile dich, aber dann kommt jemand und sagt, du, Gott hat zu mir gesagt, dass er dich heilt. Verstehst du das von der zweiten Seite? Beachtet die erste Auslegung, die muss nicht immer unbedingt richtig und wahr sein. Und es gibt für das gleiche Wort mehrere verschiedene Auslegungen und versucht das Wort von verschiedenen Seiten zu betrachten. Prüfe. Und die Bibel sagt, wir sollen prüfen. Und selbst wenn du den Eindruck hast, ja, alle widersprechen mir. Ich denke nur an den Apostel Paulus. Paulus hat sich vorgenommen in seinem Herzen, ich will nach Jerusalem gehen, ich will den Armen ein Opfer bringen. Und er geht. Und überall sind Weissagen und die Schwestern weinen, Bruder, geh nicht hin. Da kommt jetzt der Berufsprophet Agabus und der Weissagt und sagt, wem gehört dieser Gürtel? Und dann sagt er, dieser wird gebunden sein und gebunden geführt nach Rom werden, in der Gefangenschaft geraten. Und Paulus sagt, ich gehe trotzdem, weil der Herr zu mir gesagt hat. Und Gott hat zu ihm gesagt, du bist ein auserwähltes Zeugnis und ein auserwähltes Werkzeug für mich bei den Heiden und bei den Juden. Und wenn du das weißt, du musst dich nicht dann bremsen lassen. Leute gehen immer nur, was sie sehen. Der Agabus hat die Wahrheit gesagt. Die Geschwister haben die Wahrheit gesehen. Er wurde gefangen und er wurde als Gefangener nach Rom gebracht. Das hat alles gestimmt. Aber du musst auch wissen, was ist mein Weg mit Gott. So, mein Weg. Und ich habe eine Berufung oder jeder Gläubige hat eine Berufung. Und er muss seine Berufung wissen. Auch wenn Dinge gesagt werden, geh nicht hin, mach das nicht und so weiter. Auch wenn du denkst, das ist ja vom Heiligen Geist. Achte auf das Zeugnis des Geistes, und zwar deines Geistes. Achte nicht auf deine Gefühle und die Gefühle anderer, auch nicht auf deine persönliche Meinung oder dein Wunschdenken, deine Ziele oder Berechnungen, das müsste so und so kommen. Bei Jesus heißt es immer wieder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott den Sohn, seinen Sohn. Und als Jesus merkte, die Zeit ist jetzt nah. Ich bin jetzt schon 3 Jahre hier, ich gehe jetzt nach Golgatha, also zum Sterben. Gott geht immer mit der Zeit. Das sollten wir immer beherzigen und berücksichtigen. Gott geht immer mit der Zeit, mit dem Kairos, mit Kronos. Und er geht mit der Natur, mit dem Leben, mit der Wirklichkeit, mit der Entwicklung und mit meiner Reife und Ausreifung. Jesus merkte, jetzt ist Zeit, dass ich jetzt die Erlösung vollbringe, dass ich jetzt mich kreuzigen lasse. Und Jesus sagt, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. So sind wir die letzte Generation, ist mein Thema. Manchmal braucht eine Prophetie noch andere, weitere Bestätigung. Und auch das prophetische Wort ist ein Stückwerk. Wenn ich so sehe, wie hat sich Gott für Jesus offenbart? Stück für Stück. Zuerst mal die Prophezeiung der Eva. Dein Nachkomme Eva wird der Schlange den Kopf zertreten. Das war die einzige Prophezeiung des Evangeliums, was wir zuerst ganz am Anfang der Schöpfung hatten oder nach dem Sündenfall. Und so ging Stück für Stück, hat sich dem Abraham offenbart, dass Abraham seinen Sohn opfert, das ist ein Bild auf die Opferung Jesu Christi, das Lamm Gottes, das unsere Welt Sünde trägt. Was ich noch etwas ganz Besonderes sagen möchte, und da müssen wir aufpassen, ganz besonders in der Endzeit. Ich denke nur, die Neuapostolischen, die haben hier gerade eine Sekte, eine Irrlehre gegründet, dass sie an dem Bischof oder Stammapostel ihren Glauben gebunden hat. Der Stammapostel hat gesagt, dieser Bischof, so hieß der Bischof, er hat gesagt, Jesus kommt noch zu meinen Erdentagen. Solange ich lebe, wird Jesus kommen. Und selbst wenn ich im Flugzeug sitze und das Flugzeug abstürzt, bevor ich das Flugzeug die Erde erreicht, ist Jesus gekommen. Und ich zerschellt und so weiter. Und ist Jesus gekommen. Der ist gestorben in den 60er Jahren. Und Jesus ist nicht gekommen. Die neuapostolische Kirche brach zusammen. Die wussten nicht, was ist los. Ja, unser Prophet oder Bischof, Stammapostel war ein Lügner. Gott bindet sich niemals an einen Menschen. Zu meinen Erdentagen, zu meinen Lebzeiten. Gott kommt nicht, handelt nicht zu einem Menschen. Er bindet sich nicht an Menschen. Oder auch an Israel, an den Juden, an den Tempel, an der Kirche, an der Gemeinde und so weiter, wenn das und das passiert. Gott bindet sich nicht an Menschen. Er hat seinen eigenen Plan. Er geht seinen eigenen Weg. Sein Reich ist ein unsichtbares Reich, ist inwendig in uns. Wenn du eine Prophetie hörst, frag dich gleich, ja, was hat es zu sagen? Ist es wirklich eine Offenbarung von Gott? Geschieht es durch Menschen her und durch Menschenkraft oder geschieht es durch den Heiligen Geist? Wenn Gott etwas tut, er ist unabhängig von Menschenwerk, von Nachhilfe. Gott braucht keine Nachhilfe. Wenn du eine Prophetie hörst, du wirst du von Gott direkt dazu geleitet, dass du das begreifst und sagst, der Herr wird mich schon durchbringen, der Herr wird mich begleiten und so weiter. Selbst wenn du noch nicht einmal so fromm bist, er wird deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Geh den Weg, den du eingeschlagen hast, weiter wie bisher. Verändere nicht gar nichts, sondern geh weiter. Das werde ich auch in den nächsten Tagen sprechen, wenn ich über Trauer spreche. Wie überwinde ich Trauer, weiß, mach weiter wie bisher. Verändere nichts in deinem Leben. Das ist so wichtig. Gott ist mit dir und wenn Gott will, dass ich dich umkrempel, auf den Kopf stelle, stelle dich auf den Kopf. Tue weiter, was du bisher getan hast. Gott unterbricht nicht, Gott setzt fort. Gott baut auf. Aus Fischern macht er Menschenfischer. Elisa setzt seine Arbeit als Prophet fort, was der Elia angefangen hat. Der Teufel unterbricht einen. Der Teufel hetzt die Menschen. Er will, dass Gott fängt jetzt was ganz super Neues. Nein, Gott macht weiter. Ich will meine Gemeinde bauen. Auch diese träge, laue Gemeinde, diese eingeschlafene Gemeinde, die will ich bauen. Sind wir die letzte Generation? Was sagen die Zeugen? Was sagt das Zeugnis meines Herzens? Was fühlst du eigentlich? Zuerst mal, was fühlst du? Weißt, Gott ist abseits. Ich sage dir einfach die Wahrheit. Weil so viele Christen, die schreiben mir auch immer wieder und sie sagen, Bruder, mal tu das, ich verstehe die Welt nicht. Wir haben gebetet, wir haben geglaubt und es ist nichts passiert. Im Gegenteil, es ist noch viel schlimmer alles geworden. Und es, da sagen Leute, Anbetungsleiter sogar, die quittieren ihr Dienst. Auch hier in Deutschland jetzt wieder einer seinen Dienst quittiert, der so viele christliche Lieder geschrieben hat. Ich verstehe Gott nicht. Wir haben Gott gelobt und gepriesen. Und wo sind die Zeichen und Wunder? Warum leiden die Christen so? Warum müssen sie unten durch? Weil sie Gott nicht verstehen. Gott hat alles den Menschen überlassen. Und mach du was. Mach du was, was dir vor die Hand kommt. Der Teufel unterbricht und der Teufel will was anfangen. Der Teufel will uns leiten und so weiter. Gott hat seine Zeit. Und dass die Zeit erfüllt wird, auch bei dir, wird das kommen, was kommen muss. Wenn alles zusammenpasst. Weißt, Topf zum Deckel, es passt schon. Ja, Lob und Dank. Sind wir die letzte Generation? Was sagt die Realität? Was sagt Gottes Wort? Was sagt unser Leben? Was sagt die Wirklichkeit? Was sagen die Finanzen? Ja, was sagen die Umstände? Gottes Wort und der Heilige Geist widersprechen nicht der Realität. Und es ist so wichtig, sie widersprechen nicht. Ein paar Gründe und Fakten. Dass wir nahe an der Wiederkunft Jesu stehen. Jesus hat schon die Türklinke in der Hand, meine Geschwister. Es gibt heute mehr eingetroffene Zeichen, als es je gegeben hat zu allen Zeiten. Verstehst du? Ähnlich so wie bei Weihnachten, bei der Geburt Jesu. Sogar noch viel mehr Zeichen. Die Zeit geht in Erfüllung. Jetzt, ja, wir sehen gerade in unserer Epoche, in unserer Generation, wie sich die Zeichen eintreffen, ausreifen. Ja, es könnte Bücher füllen. Ich könnte bis morgen früh doch die Zeichen alle wiederholen, die ich hier in den letzten Tagen im November hier in den Predigten wiederholt habe. Es werden gräuliche Zeiten kommen. Und das hat Jesus vorneweg erzählt. Nicht, dass ich komme wieder, sondern er hat gesagt, da kommt Krieg und Kriegsgeschrei, Hungersnöte, da kommen Katastrophen, Erdbeben. All diese Dinge werden kommen. Zuerst mal das alles Negative. Jesus zählt das Negative auf, was alles so kommt in der Welt. Ja. Es gab noch nie so viele negative Nachrichten und sie sieht aus, wenn ich so die Welt betrachte, als wenn der Teufel losgelassen wäre. Ein Bruder hat einmal in einer Predigt gesagt, der Teufel, in der Endzeit wird der Teufel sogar Angst vor sich selber haben. So schrecklich wird die Zeit, der gräuliche Zeiten. Und das hat Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen und zwar auf alle Menschen weltweit. Und auch heute, was alles passiert, ist immer global, weltweit. Wenn irgendwo was eine Hungersnot ist, eine Katastrophe ist, ein Krieg ist oder Unruhe ist, es ist immer weltweit. Alles, was heute passiert, ist weltweit, die ganze neue Weltordnung, was die Welt spricht davon. Wir leben in einer kontrollierten Welt. Es war noch nie so, dass der ganze Welt, die ganze Erde so kontrolliert wurde, bestimmt wurde, abgehört wurde und man hat Angst vor Überwachung, dem Überwachungsstaat. Du bist in dieser Welt nirgendwo mehr sicher. Wenn du selbst, wenn du auswandern möchtest, wo willst du auswandern? Nach Sibirien, da ist der Russe, nach China, das sind Chinesen, verstehst du, und nach Amerika irgendwo, da ist der Trump wieder, der alles kontrolliert. Unsere Zeit ist eine entsicherte Zeit. Gott muss sehr bald seine Kinder evakuieren und die Entrückung ist nur wegen den Kindern Gottes. Ein extra Zeichen. Jesus spricht von Kriegen. Lies mal Matthäus Kapitel 24, Vers 1 und folgende Verse. Erst in unserer Zeit gab es Weltkriege. Vorher gab es keine Weltkriege. Es waren lokale Kriege und da haben die Römer gegen die Germanen gekämpft oder gegen die Ägypter oder was auch immer ist. Oder dieser Alexander der Große ist bis nach Indien gezogen und überall hat er seine Spur zurückgelassen. Ja, und heutzutage von Japan bis USA, der Erste Weltkrieg, da sind alle Nationen hineingezogen worden, die ganze Welt im Krieg. Erst im letzten Jahrhundert gab es Weltkriege, fangen große, nach dem Krieg war die nächste Folge, waren Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, alles gleichzeitig. Und das nicht nur an einem Ort, sondern an verschiedenen Orten gleichzeitig. Die vier apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung, die sind jetzt unterwegs, diese Siegel sind geöffnet worden und in dieser Dimension gab es noch nie so viel Unheil und so viel Unglück, so viel Grausamkeit. Ich denke nur an den Abwurf der Atombombe, da schlafen die Leute um 6 Uhr morgens, da werden sie plötzlich in wenigen Minuten verschmolzen. Oder ich denke nur an die Konzentrationslager, so grausam wie der Mensch war, dass das Judentum um die Hälfte ausgelöscht war. Israel wurde um die Hälfte ausgelöscht. 180 Millionen Tote in den beiden Weltkriegen. Überleg einmal, 180 Millionen nur an Soldaten. Dann kommen noch die Zivilisten dazu. Oder dann die Ausbreitung des Atheismus. Für 70 Jahre war in der Sowjetunion Atheismus als Staatsreligion. Wer was anderes wagt, der wurde nach Gulag geschickt. Und das Interessante ist, hier in Deutschland wurden die Juden verfolgt und in Russland wurden die Christen verfolgt. Und so wie es den Juden geht, so geht es auch den Christen. Wie es den Christen geht, so geht es auch den Juden. Weil sie irgendwo seelenverwandt sind. Systematische Verfolgung, Vernichtung der Christen. So, das war in diesen letzten Jahrhunderten und bis heute. Man hört, das hörst du hier gar nicht. Das hörst du von den Flüchtlingen und so weiter. Aber dass die Christen in den arabischen Ländern gekreuzigt werden, heute noch gekreuzigt werden und geköpft werden, grausam. Und ich denke nur, was in China alles gewesen ist. Und erst in diesem Jahrhundert, seit 1917, ist die Sowjetunion Russland also eine Supermacht geworden. Gog und Magog, dieser schlafende Bär. China, Bismarck sagte von China, von der gelben Gefahr, wenn die mal kommen. Und wir wissen jetzt, was alles passiert. Die bauen die Seidenstraße. Und die Chinesen haben ein Heer von 200 Millionen Soldaten. Dieses Heer wird in der Bibel aufgelistet. Und sie mit diesen 1,4 Milliarden Menschen. Die Zunahme der Mobilität und des Wissens, Daniel Kapitel 12, Vers 4. Wir sind in der Endzeit. Es geht alles dem Gipfel entgegen. Auch Esoterik nimmt zu, Okkultismus nimmt zu, der Glaube nimmt zu. Es gibt starke Christen und es gibt starken Unglauben und starke Dämonie. Wir haben die künstliche Intelligenzen oder ich denke nur an Weltraumfahrt. Wenn du dein Nest sogar auf den Sternen bauen willst, dann will ich dich von deinen herabholen, hat Gott gesagt. Jakobus Kapitel 5, Vers 1 und folgende Verse spricht von Konflikten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Und unser Jahrhundert wurde geprägt von Demonstrationen, von der Gewerkschaft, von Revolutionen, von Streiks. Früher waren die Leute froh, wenn sie arbeiten durften, aber jetzt streiken sie 40 Stunden pro Woche oder manchmal sogar 35 Stunden nur noch. Revolutionäre Veränderungen im Arbeitsleben, das ist Zeichen von der Endzeit. Und wenn ich 2. Petrus Kapitel 3, Vers 3 und folgende Verse lese, da treten Spötter auf. Früher hat sich kaum jemand getraut, Gott zu lästern. Die Kirche war heilig. auch wenn sie vielleicht verkehrt war, aber man hat sich nicht getraut. Derzeit Nietzsche und Voltaire, gottlose Lästerer sind aufgetreten, Irrlehrer und Sekten, Kirchenschänder. Nach der Französischen Revolution wurden die Kirchen und Klöster geschändet und zerstört, kein Respekt mehr vor Gott. Und dann bei uns sogar Theologen, in Tübingen gehen Theologen auf die Straße und protestieren gegen das Neue Testament und Gott. Gott ist tot. Statt zu lehren, dass die Theologen lehren, Gott lebt, Gott ist lebendig. Und dann bullt man und Sölle, wenn ich daran denke, und verbreiten Lügen über Gott. Dann denke ich nur, was ich am Mittwoch auch gesagt habe, über die Berliner Erklärung 1909, dass evangelikale Menschen haben unterschrieben, Pastoren besonders unterschrieben in der Erklärung, das Reden in anderen Sprachen, so wie es in der Pfingstbewegung damals ausgebrochen ist, drüben in Amerika, das ist alles von unten, das ist alles vom Teufel, verstehst du? Und dann haben sie Heil gerufen, dann kam Hitler, verstehst du? Und zudem haben sie Heil gerufen, massenweise, gerade die Deutschen, wenn ich daran denke, Lügen werden über Gott verbreitet, in den Medien, in der Kunst, in der Unterhaltungsindustrie, in der Erziehungs-, im ganzen Erziehungswesen, da ist alles voller Gotteslästerung. Da wird, ja, die Kinder wissen bald nicht mehr, wer Junge und wer Mädchen ist und wie das ist und so weiter. Dann machen sie so Spielchen in der, schon Kinder, im Kindergarten fangen sie schon an, diese dummen sexuellen Spielen, verstehst du? Und dann werden Leute, ja, Kinder werden verdorben, und dann wundern wir uns, wenn wir dann Erwachsene, wenn sie zur Pornografie greifen. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse, da lesen wir von diesem moralischen Verfall unserer Gesellschaft. Sind wir die letzte Generation? Wir müssen die Augen aufmachen und nicht mit Scheuklappen durch die Gegend lassen. Ja, die Welt ist heil. Vielleicht gerade bei dir, wo du wohnst, in deinem Kiez. Aber geh mal um die Ecke, da brennst und da ist der Teufel los. Ich bin auf den Golanhöhen in Israel einmal mit meiner Gruppe. Dann steht ein UNO-Soldat, ein Österreicher und fragt, wie geht's hier? Was passiert? Er sagte, ich stehe schon ein halbes Jahr hier und da ist kein einziger Schuss gefallen. Ein paar hundert Meter weiter im Tal, da brennt ein Omnibus. Leute schreien und schreien nach Hilfe. Verstehst du? Die Leute denken, da, wo wir gut bewacht sind, da passiert nichts. Aber geh mal ein paar Meter weiter. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse, da lese ich verschiedene Kennzeichen, 18 verschiedene Kennzeichen. Ich will nicht alle behandeln, keine Angst. Aber ich will nur sagen, wir sind in der Endzeit. Achte auf die Zeichen der Zeit. Wenn ihr das seht, wenn die Bibel sagt, wenn du das siehst, Morgenrot, dann weißt du, wie das Wetter morgen ist. Ja, du kannst ja fast jeden Tag in der Zeitung neue Zeichen lesen, was passiert. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7. Die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Man macht Gesetze und man hält sich nicht an die Gesetze. Ja, man mogelt sich da vorbei. 1. Timotheus 4, Vers 1. Verstärkte Aktivitäten im Bereich des Okkultismus, der Esoterik und der Sekten. Die Leute wollen nichts von Gott und Glauben wissen. Aber in der Esoterik sind die Firmen. Da verkaufen Engelchen, Steinchen, Ölchen und alles Mögliche. Ja. Die Salbung des Heiligen Geistes wollen sie nicht haben. Aber sogar christlichen, pfingstlichen Gemeinden, die verkaufen Öle zum Salben. Öl, die irgendwo aus der Esoterik oder in der Esoterik produziert werden. Und diese Phänomene hat es immer noch gegeben, diese Phänomene, aber in dieser Art und Weise, in der Stärke, in der Intensität, die übertreffen das, alles, was bisher war, wird gesteigert, das geht nicht mehr. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1, der Abfall vom Glauben durch ja, Liberalismus und Ablehnung des Glaubens erleiden so viele Menschen Schiffbruch in ihrem Leben, da gehen die Ehen kaputt, die Familien gehen kaputt. Und dann lesen wir Offenbarung 17, den Aufstieg von der Babylon, das ist die Ökumene und die Globalisierung und was weiß ich. Schaut doch an, fast alle Politiker in aller Liebe können denken von mir, was ihr wollt, die rennen all zum Papst. Ob der Putin, ob der Trump, ob die Merkel ist, egal wer das ist, die rennen alle zum Papst. Der Papst ist der hohe Priester. Verstehst du, der von Babylon kommt und die holen sich da ihren Segen ab, ihre Gunst. Der wird nicht nur als politischer Führer betrachtet, nein, er ist der religiöse Führer vom Nimrod. Das kommt von Nimrod. Nimrod war der erste große Mensch, der gegen Gott gekämpft hat, gegen Gott gearbeitet hat. Und die ganze Bekleidung, seine Mütze, wenn du anguckst, ist typisch babylonisch. Charismatiker wären katholisch. Ich bin entsetzt über die Charismatiker. Und es war wahrscheinlich ein Trick Satans, dass die Charismatiker so reingeholt werden in den Mutterschoß der Kirche. Wahre Christen haben die Kirche in all den Jahrhunderten verlassen und wurden verfolgt und ermordet deswegen. Und jetzt rennen die Charismatiker dem Papst in den Hintern rein. In aller Liebe, ist entsetzlich was. Ja, die werden katholisch mit Eibar. In aller Liebe. Was der Hund ausgespuckt hat, das frisst er wieder. Millionen Menschen haben diese Kirche auf dem Gewissen. Ein Gottesleugner, der gegen die katholische Kirche gekämpft hat, der zusammengerechnet, die katholische Kirche hat mindestens, all diesen fast 2000 Jahrhunderten, 150 Millionen Menschen umgebracht. Hexen und in den Inquisitionen und so weiter, was alles war. Und auch die Juden und so weiter. Nur wegen des Glaubens. Blut klebt an diesen Händen, an dem Gewissen der katholischen Kirche. Außerdem verkörpert diese Kirche dieses babylonische Heidentum. Der Papst ist der Nachfolger vom Nimrod, dieser babylonischen Linie. Der heidnische Priester, der römische Priester hat, der Kaiser hat, nein, nicht der römische Priester, der Kaiser, Konstantin hat die Krone abgelegt, er will nicht diese Krone tragen, er will nicht der oberste Priester sein, aber dann hat der Papst Gregor das aufgegriffen, er ist jetzt der oberste Priester. Bibeltreue Christen und Ausleger der Bibel erkennen die katholische Kirche als die Hure Babylons in aller Liebe. Gewiss, auch dort gibt es liebe Christen und Menschen. Ich möchte das gar nicht absprechen. Gott hat es überall Menschen gehabt. Auch in der katholischen Kirche gab es Leute, die erweckt wurden. Aber weißt du, die katholische Kirche war so schlau, wo eine Erweckung war, die Benediktiner, Franziskaner oder wie sie auch alle hießen, es gab eine Erweckung, dann gleich in Orden verpasst. Gleich in Orden verpasst. Verstehst du? Die haben das ganz einfach gemacht und die lassen wir weitermachen, diese Orden. Daniel Kapitel 2, die Weltregierung, die UNO wurde, und jetzt pass auf, wurde 1945 gegründet, ein Endzeitzeichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die UNO gegründet, wurde der Staat Israel gegründet und wurde die Bundesrepublik gegründet. Und noch vieles andere mehr, entstanden auch noch andere Städte. Und Jesus sagt, achtet auf die Zeichen, nicht nur auf den Feigenbaum, sondern auch auf die anderen Bäume sollt ihr schauen. Manche gucken nur auf Israel, aber die anderen Bäume sind auch gleichzeitig entstanden, die UNO. Nur als Beispiel. Und die Europa, EU ist auch entstanden, diese römischen Verträge, auch nach dem Krieg. Und alles geht auf die Inszenierung der Freimaurer, nur nebenbei. All diese Zeichen sind erst in unserer Generation, zu meinen Lebzeiten entstanden oder zu deinen Lebzeiten auch. Und was sagt Jesus? Diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Die das gesehen haben, wie das passiert ist, wie das zustande gekommen ist, die werden auch irgendwie das erleben. Bis das sich alles erfüllt. In ihrer Gesamtheit. Ja. Und wir haben Gründe zu anzunehmen, dass wir die letzte Generation sind. Wohin soll es noch weitergehen? Wie soll die Gottlosigkeit sich noch weiter entfalten? Künstliche Intelligenzen? Dass Roboteranbetung leiten am Schluss? Dass Roboter predigen? Künstliche Intelligenzen? Ja, für mich ist die Rückkehr Jesu so wichtig, dass er kommt, und zwar wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner mehr glaubt, dass er kommt. Hörst du heute noch Predigten von der Wiederkunft Jesu, höchstens zur Adventzeit, in den nächsten paar Tagen, wenn es auf Weihnachten zugeht? Aber da spricht man von diesem Baby-Jesus. Aber Jesus kommt nicht mehr als Baby, sondern er kommt als Richter. Er kam zuerst als Retter, jetzt kommt er als Richter. Wenn du weißt, dass das und das passiert, dann steh auf von deinem Schlaf. Die Bibel sagt, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Es ist näher als je zuvor. Der Tag X, der Tag der Wiederkunft Jesu steht vor der Tür. Tag und Stunde wissen wir nicht. Aber im Gottestermin kann er stets bereits fest. Es ist Zeit aufzustehen. Wir leben auf einem Vulkan. Der Ton der Posaune kann jederzeit erschallen und die Entrückung kann stattfinden. Und wirst du bereit sein? Werde ich bereit sein? Steh auf für Jesus. Jetzt ist noch Zeit. Jetzt kannst du noch was tun. Jetzt ist noch die Gnadenzeit. Jetzt ist die Tür noch offen. Tue das, was du tun solltest. Überleg einmal. Was du, was ich, was wir tun sollten. Vergib, wenn du noch vergeben musst. Vergib, wenn du noch irgendjemandem vergeben musst. Löse dich, wenn du noch an irgendwas klebst und festhältst oder dich festhält. Kaufe Öl für deine Lampe, was das auch immer heißt. Die Bibel sagt, kaufe Gold, das im Feuer geläutet ist. Kaufe Kleider, richtige, saubere Kleider, dieses hochzeitliche Kleid. Hast du schon dein hochzeitliches Kleid für deine Hochzeit mit dem Herrn Jesus Christus? Lass dich für den Himmel einkleiden. Viele haben Probleme. Ach, ich kann das nicht leisten. Ja, ich bin zu müde, zu träge. Er gibt dir einen Rippenstoß, einen Tritt in den Hintern. Entschuldigung. Verstehst du? Mach was, steh auf. Der Herr kommt bald, Maranatha. Viele haben Probleme, aufzustehen. Gott kann dich benutzen. Er will dich benutzen. Ganz gleich, wo du bist und was du bist und was du hast. Gott will so schwach und so gebrechlich, wie du bist, benutzen. Verstehst du? Er braucht keine Perfektionisten, keine große Heilige. Bete. Und Gebet ist, dass wir Signale zum Himmel senden. Lieber Gott, ich brauche Anweisungen. Zeig mir, was ich tun soll. Bitte Gott, dass er dich benutzt, deine Berufung zu erfüllen. Gott will und Gott kann dich stärken, auch wenn du noch so schwach bist. Sei nicht kleinlich und kleinkariert. Spring über deinen Schatten, egal was es ist. So wie es heute die Zeit ist, wird die Zeit nie mehr wieder sein. Die ist vergangen, die vergeht, schneller als du denkst. Du bist für diese Zeit wie diese geboren, jeder einzelne von uns. Abraham war zu seiner Zeit geboren. Und da heißt es, und er diente dem Herrn zu seiner Zeit. Und wir sind für unsere Zeit hier. Für das Atomzeitalter sind wir geboren. Hier zu Gott zu dienen. Für das Computerzeitalter. Wir sind hier geboren, um Gott zu dienen. Du musst dich für dein Leben nicht entschuldigen. Hör mal. Ja, ich bin nur eine Frau. Ich bin nur Arbeiter. Ich bin nur ungebildet. Ich habe nur ein einfaches, kleines Vermögen. Ich kann gar nichts tun. Tu das, was du kannst. Bring den Zehnten in Gottes Haus und bau das Reich Gottes mit den Zehnten, mit Opfer, mit Liebestaten, mit, ja, wenn du kein Geld hast. Ich habe den Leuten gesagt, wenn du kein Geld hast, dann dient dem Herrn, rechne deinen Zehnten in Taten um. Wenn du 10 Euro als Mindestlohn verdienst, dann verstehst du, eine Stunde 10 Euro, wenn du dann diene 10, eine Stunde für den Herrn, irgendwo tu was Gutes, diene irgendjemand, hilf schwachen, armen Menschen, bringt die Botschaft weiter, verteile zu Oktaven, was weiß ich, was du tun kannst. Die Zeit ist, dass wir aufstehen und dem Herrn entgegengehen, bereite dem Herrn den Weg, dass er kommen kann. Vielleicht bist du derjenige, der den letzten Heiden zum Christus führt. Und die Bibel sagt, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, wird der Herr kommen. Und wer weiß, vielleicht ist in deiner Nachbarschaft der Letzte, den du zum Herrn führen solltest. Und wenn der zum Herrn führt, dann ertönt der Ton der Posaune, der Himmel freut sich. Ja, jetzt, oh, die Nachbarin, der Nachbar ist zum Heiland gekommen und schon posaunt der Engel. Der Himmel freut sich über jeden Sünder, der Buße tut. Und vielleicht ist der letzte Sünder, der bei dir in der Gegend herumläuft, den solltest du zum Herrn führen, in aller Liebe. Selbst wenn du kein Geld hast, selbst wenn du gescheitert bist, selbst wenn du alles verloren hast, ja, deine Vergangenheit soll nicht dein Leben bestimmen und diktieren. Wir sind die letzte Generation. Wir sollten alle Register ziehen und sagen, Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Du kommst bald, ich möchte mich investieren, wo ich noch kann. Gott will dich noch in den letzten Tagen gebrauchen, auch wenn du gescheitert bist. Und gerade weil du gescheitert bist, vielleicht bist du deswegen gescheitert, damit du anderen, die gescheitert sind, noch auf die Beine helfen kannst. Gott erlaubt, dass wir scheitern. Gott arbeitet mit Abfall, Gott arbeitet mit den Resten. Er hat für jeden noch eine Verwendung, auch mit dem Schrott unserer Gesellschaft. Du sagst ja, ich bin nichts. Oh, ich bin ein Süfke, ich bin Alkoholiker oder ich bin ein Drogensüchtiger. Ja, ich habe schon erlebt, ich habe in Stuttgart ein Mädchen gehabt, die kam aus der Drogenszene und dieses Mädchen, die kam aus dem christlichen Eltern auch eigentlich, die ist nur runtergekommen, so hat sich abgewirtschaftet und die war in der WG, in der Wohngemeinschaft bei den Drogensüchtigen, die war selber drogensüchtig, aber die hat im Drogenrausch sogar noch gepredigt den anderen Leuten. Und von der haben sie die Leute angenommen, weil sie eine von ihnen war. Es war verblüffend. Ich denke nur an dieses Mädchen, verstehst, die kam nachher zum Heiland, hat sich richtig bekehrt, weil sie sagte, so kann sie nicht mehr weitermachen. Sie kann nicht Drogen nehmen und dann ihren Kumpels predigen. Aber Gott muss manchmal zuerst mal so anfangen, weil sonst niemand hingeht zu diesen Leuten und niemand reinkommt sogar in diese WGs. Gott hat schon Türen und Möglichkeiten, die verlorenen Söhne und die verlorenen Töchter irgendwie zu gebrauchen. Weißt du, Gott ist viel größer, als du denkst. Gott ist viel größer. Gott braucht keine großen Titel, keine großen Positionen, keine große Ausbildung. Jesus kommt und wir können ja nicht immer nur um uns selber drehen. Heiland, in einer meiner Verkündigungen habe ich irgendwo gesagt, weißt du, ich halte nichts davon, wenn die Menschen vom dritten und vierten und fünften und zehnten Segen hören. Manche Leute haben noch nicht einmal vom ersten Segen was gehört, dass Gott den Menschen liebt. Von wegen den zweiten Segen, den dritten Segen. Die Bibel sagt, wer die Hand an den Flug legt, der soll nicht zurücknehmen. Wir müssen unsere Arbeit für Jesus tun. Wir sind die letzte Generation. Wenn du nichts machst, wird niemand mehr machen. Dann macht der Teufel Überstunden. Pass auf. Menschen müssen das volle Evangelium hören, die ganze Wahrheit. Und ich meine, die ganze Wahrheit ist, ja, die Heiligung, Gott Wohlgefälligkeit. Du kannst, lieber Gott, uns helfen, wirklich. Und du hilfst uns auch, indem wir anfangen zu beten. Du musst nicht groß predigen. Frag doch die Leute, deine Nachbarn, wenn du irgendwo auf die Leute zukommst, darf ich für sie beten? Keiner wird sagen, nee. Höchstens abgebrühte Atheisten. Aber, ja, diene mit deinen Gaben, mit deinen Spenden, durch das Weitergeben, dass du unsere Adresse weitergibst, diese Predigten weitergibst, Empfehlungen, Hinweise, du, das müsstest du unbedingt mal hören. Das ist die ersten Christen, da heißt es in Matthäus Evangelium, da heißt es, sie predigten an allen Orten, und das heißt gar nicht so richtig, im Originaltext heißt es, und sie plauderten an allen Orten, in der Kneipe, am Imbestand, auf dem Schiff oder auf dem Markt, hast du schon gehört, da ist was passiert, die ist aus dem Rollstuhl aufgestanden oder bei der ist das und das passiert. Und die Leute plauderten, erzählten. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Leute anfangen, wieder über unseren Gott und über unseren Glauben zu plaudern. Nicht nur, dass wir in der Kirche hinstehen und von der Kanzel runter donnern. Nein, Leute sollen wieder plaudern. Plaudern. Ja. Beim Arzt im Wartezimmer, in der Bank, wenn man anstehen muss. Ja, tu etwas. Und dann überlass die Resultate Gott. Wenn wir schweigen, hör mal, in meiner Bibel steht, wenn wir schweigen, das hat Gott zu den Juden gesagt damals, als die da auch die Endzeit irgendwo sehen wollten. Wenn ihr schweigt, werden die Steine schreien. Wenn ihr schweigt. Wenn du deine Berufung hast, dann tu es, wozu du berufen bist. Wenn du geben kannst, dann gib. Nicht alle können geben, aber Leute, die Geld haben, die sollten geben. Und solange wir es können, denn bald wird das Geld abgeschafft und die Plastikkarte kannst du nicht mehr weitergeben. Und wir können mit dem Plastikgeld nichts mehr anfangen. Aber jetzt kannst du die Zeit auskaufen. Versteh das richtig. Jetzt kannst du gehen. Vielleicht eines Tages kannst du nicht mehr gehen. Da brauchst du sogar Gehhilfe, dass du überhaupt noch auf deine Füße stehen kannst. Ja. Aber jetzt kannst du noch gehen. Jetzt geh mal um die Ecke. Stell dich irgendwo hin. Und überlass nicht den Platz nur den Jehovas Zeugen mit dem Wachtum, dass sie stehen. Steh mit dem Plakat, Jesus lebt. Ja, ich kenne Gott. Nur in aller Liebe. Verstehst du? Werde erfinderisch. Liebe macht erfinderisch. Was den Leuten heutzutage fehlt, ist die erste Liebe, weil sie keine Liebe zu Jesus haben. Sie reden von Jesus. Und Jesus liebt mich und Jesus ist gut zu mir. Nein, Jesus will auch geliebt werden. Dass wir von Jesus begeistert sind. Dass wir von Jesus erfüllt sind. Dass wir, ja, Enthusiasten sind für Jesus. Wir sind die letzte Generation. Wer weiß? Vielleicht wird den Leuten niemand mehr einen lebendigen Heiland präsentieren. Wenn du gehen kannst, dann geh. Wenn du beten kannst, dann bete. Und das kann jeder. Beten kann jeder. Egal wo er ist. Sogar auf dem Dachboden kannst du beten. Du hast nicht mehr viel Zeit. Die Zeit läuft. Mir gefällt das Buch von Hitchcock. Die Zeit läuft. Ja. Die Zeit rennt. Schneller als du denkst. Schau nicht auf dein Versagen. Und das ist etwas, wo ich in meiner Seelsorge im Laufe der Jahre immer wieder gehört habe. Hör, ich taug nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe versagt. Hör auf den Teufel zu hören. Du hast versagt, mag sein, der verlorene Sohn war auch im Saustall. Aber guck mal, der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Ja, hör auf, negativ von dir zu denken und hör auf zu fragen, was denken die Leute von mir? Oder wie bewerten sie mich? Oder und so weiter. Nein, du lebst von der Gnade Gottes, egal wo du bist. Jeder Gläubige, jeder Wiedergeborene ist von Gott ordiniert. Du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, lieber Paulus. Und ich werde von Paulus in den nächsten Tagen ganz anders predigen. Weißt du, Paulus hat für Gott geeifert und hat gedacht, ich mache richtig, bis Gott ihn erwischt hat, bis Gott ihn gestoppt hat, bis Gott ihn verändert hat.
Und bis der Bruder Ananias kam: Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs auf der Straße erschienen ist, dieser Herr hat mich zu dir gesandt und ich sollte die Hände auflegen und dich sehend machen. Jeder Gläubige ist von Gott ordiniert. Das Wichtigste im Leben ist, dass du den Ruf und die Berufung hast. Alles, was du bist, bist du für einen Zweck geboren. Wir sind die letzte Generation, Jesus den Weg vorzubereiten, ein Herold zu sein, eine Stimme des Herrn in der Wüste, in der Wildernis. Guck mal, der Johannes der Täufer, der war ein Priestersohn, eigentlich sollte er im Tempel predigen und im Tempel dienen, als hoher Priestersohn. Aber nein, der geht am Jordan, irgendwo an der Furt, steht dort und sagt: Leute, hallo, tut Buße, bekehrt euch, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und plötzlich kamen die Leute, die haben erzählt, da unten am Jordan ist ein Verrückter. Mit Kamelhaarmantel bekleidet, verstehst du, einen ledernen Gürtel hatte. Der ist gar nicht so wie der Priestersohn. Der isst wilden Honig, was weiß ich, was er da macht. Bienennester plündert er. Horch, diesen Mann. Und ganz Jerusalem ging raus und wollte sich von ihm taufen lassen, bis Jesus kam und auch sich taufen ließ. Ja? Du hast einen Ruf, eine Berufung, sei ein Herold, ein Wegbereiter des Herrn. Wir sind vielleicht die letzte Generation. Frag nicht so viel. Ja, die Not, der Ruf, die Berufung. Ja, das ist das, was dich bestimmt. Du musst nicht nur denken, der Herr muss mir extra vom Himmel eine Stimme erschallen. Mach du das, geh nach Berlin. Nein, du bist in Berlin und schau dich um, was da los ist, was auf der Straße ist, wie die Menschen dahin siechen und leiden und das Elend in den Häusern, sobald die Tür zugeht, verstehst du, wie die Leute krank sind, schwach sind, elend sind. Du hast einen Auftrag. Die Not ist die Herausforderung. Wir leben in einer toten und sterbenden Gesellschaft. Bring Bewegung in deine Umgebung, in der schlafenden Christenheit. Werde ein Heiliger, werde ja geistlich aktiv. Werde begeistert von Jesus. Und wenn du begeistert und verliebt bist in Jesus, machst du alles. So wie die Pärchen, wenn die miteinander verliebt sind, da gehen sie meilenweit bis ans Ende der Welt. Und so solltest du auch für Jesus bis ans Ende der Welt gehen. Egal was. Du bist eine Antwort Gottes für diese letzte Generation. Das glaubst du nicht? Für die Sterbende. Ja, stärke das, was sterben will. Du bist ein Mutmacher, ein Überwinder. Und du sagst, ich mache das, eigentlich muss ich das nicht machen, aber ich tue es trotzdem. Es ist Zeit, dass wir aufstehen für Jesus. Resigniere nicht. Gott braucht dich, gerade dich. Braucht gerade deine Gabe. Deine Gabe ist so wichtig, auch wenn sie noch so kleine ist. Auch wenn du sagst, ich bin nur eine Funzel, ich bin kein großes Licht. Ja, Gott braucht so eine Funzel. Er braucht deine Fähigkeiten. Nimm deinen Platz ein, besetze diesen Platz und komm raus aus deiner Höhle, aus deinem Versteck. Ja, die Tracht nach meinem Leben, die sperren mich noch ein. Frag nicht so viel. Der Teufel fragt auch nicht viel. Überleg einmal. Also ich habe eines gelernt. Der Teufel fragt nicht viel, warum soll ich so viel fragen? Und so viel nachdenken. Lebe. Und du wirst schon dein Ziel erreichen. Komm raus aus deiner Selbstzufriedenheit, aus der Schmollecke. Spreng in diesen Rahmen, in dem du jetzt bist. Ja, du bist nicht verdammt. Gott hat dich erlöst, damit du bis ans Ende der Welt gehen kannst. Und die Aposteln gingen bis ans Ende der Welt, ihre Welt. Wenn du mal aufstehst, dann passiert was. Ja. Ich war irgendwo in einer Veranstaltung in der Kirche und da war eine Pfingstlerfrau wahrscheinlich, oder weiß ich, was das für eine Frau war. Auf jeden Fall musste Erz konservative Pfingstlerin sein, da sagt der Pfarrer was Schönes, was Wunderbares, dann schreit sie plötzlich Halleluja! Und alle hören nicht mehr den Pfarrer, sondern schauen, wer hat da Halleluja gerufen? Verstehst du? Sie hat ihre Stimme erhoben. Halleluja! Ich habe sowas Ähnliches mal in Stuttgart erlebt. Wir haben den Pfarrer von der Paulskirche in Frankfurt gehabt, der bei uns mal so gepredigt und da habe ich einen alten Bruder Otto Sonder im Gottesdienst und der predigt, der sowas, Kirchenleute sind sowas nicht gewöhnt. Und dann hat er was Gescheites gesagt, Amen, sagt, ich höre auf, warte mal, noch ein paar Punkte habe ich noch, ich höre auf. Dann sagt er, nein Bruder, leg los. Verstehst du, wir sollen Leute ermutigen, wenn sie etwas Gescheites machen, dass wir Amen sagen, so, der Herr segne dich. Was glaubst du, wie die Leute arbeiten? Nicht nur immer kritisieren, was macht der wieder? Jeder dient und fällt seinem Herrn. Kümmere dich nicht um die anderen, tu du was. Und weißt du, kritisieren kann jeder Schlaumeier und nörgeln. Aber die meisten tun nichts, die kritisieren nur und nörgeln rum. Wenn du aufstehst und gehst, als die Frauen zum Grab hingen, dieses einfachen, schwächlichen Weiblein da zum Grab gehen, und wer wird uns den Stein wegwälzen? Und als sie dort hingehen und dort ankommen, ist der Stein weggewälzt. Haben die Engel die Arbeit getan. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du anfängst, für Gott zu marschieren, in all deiner Schwachheit, sogar wenn du auf alle vier hinkriegst, wenn du dort ankommst, haben die Engel schon ihre Arbeit getan. Und wir müssen nur nacharbeiten ein bisschen und gucken, was da los ist. Wenn du für Jesus aufstehst, Engel fangen an, für dich zu arbeiten, dich zu stärken, und du kriegst Kraft, während du hingehst. Für träge, faule und Schlafmütze und so weiter tun die Engel überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Gib den Zehnten, und dann wirst du merken, wie plötzlich der Himmel aufgeht, die Fenster des Himmels sich öffnen, und was dort passiert, was du dort siehst, um Himmels Willen, verstehst du, das passiert auch hier unten auf Erden. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht. Du brauchst auch ein offenes Fenster, dass du siehst, was dort passiert. Die meisten sehen nicht. Ja, was dort geschieht, das geschieht auch bei dir. Wir sind die letzte Generation. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Und es wird bald verboten. Es ist in vielen Ländern schon verboten, Traktate zu verteilen. In Paris, vor Jahren war ich mal in Paris, da war es verboten, Traktate zu verteilen. Ja, du darfst es nicht. Und du darfst hier bald auch nichts mehr machen. Da steht überall Werbung unerwünscht. Verstehst du, in den meisten Briefkästen, die Leute wollen keine, die sind so, ja, satt. Und wenn du selbst auf der Straße Traktate verteilst, die Leute wollen es nicht, aber die wollen vielleicht ein Zeugnis von dir hören, was du bist. Es wird bald verboten, nicht mehr möglich sein. Und du wirst nichts mehr tun können. Wie wenn das Mahlzeichen des Tieres tragt, du wirst nicht mal etwas kaufen noch verkaufen können oder was spendieren können. Tu, was du kannst. Mehr will Gott nicht von dir. Gott will dich heute noch auf eine ganz neue Ebene stellen, auf ganz neuen Level. Ja, der Zug ist bald abgefahren. Erkenne, wisse, wer du bist, was deine Sendung ist. Du bist für einen Zweck hier auf dieser Erde. Du bist für diese Zeit geboren, für diese Möglichkeiten, die heute du hast, SMS fortschicken oder zu twittern oder was weiß ich, was du machen kannst. Es gibt so vieles, was du tun könntest. Tu was. Sei froh, dass du nicht im Mittelalter geboren wurdest. Dort konntest du höchstens im Stall arbeiten als Knecht oder Tagelöhner. Aber das ist heute deine Zeit. Der Teufel will deine Berufung verhindern, wie es nur geht. Er will dein Leben vermasseln, und bei vielen hat er es geschafft, dass sie depressiv sind, die sehen nur noch schwarz alles, die ja, beschäftigen sich mit Nebensächlichkeit, mit Altweiberfabeln und Gefaseln. So steht es in der Bibel. Erkenne deine Bestimmung. Der Teufel hat dich lang genug betrogen, in das Licht geführt, an der Nase rumgeführt und dir das und das erzählt. Lass dir nicht erzählen, was deine menschlichen, fleischlichen, irdischen Gefühle sind. Was denken die Leute? Frag doch lieber, was denkt Gott von mir? Was denkt er von mir? Hast du deine Arbeit getan? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Da kannst du nicht plötzlich abschreiben irgendwo von jemand anders. Du musst selber die Hausaufgaben gemacht haben. Verstehst du mich? Der Teufel hat dich lang genug getäuscht. Heute ist deine Zeit, dass du sie freisetzt. Gott tut nichts. Du musst es tun. Und das ist, was mir groß geworden ist. Gott ruht. Und lass Gott in Ruhe. Belästige Gott nicht. Gott tut nichts mehr. Der hat höchstens das Moby Dick beim Jona geschaffen hat und zum Jona geschickt. Aber das war auch alles. Gott verschafft einen Fisch, aber sonst hat er gar nichts gemacht. Es ist deine Zeit. Heute bist du geboren. Heute solltest du mit deinen Talenten und Funden wuchern. Und er möchte sehen, wenn er wiederkommt, dass du gewuchert hast. Gott will dich benutzen für Veränderungen in deiner Umgebung. Und nicht nur in deiner Umgebung, sondern in deinem Leben. Dass da was passiert. Und wenn bei dir was passiert, passiert es bei der ganzen Welt. Und deshalb, das Wichtigste ist, dass bei mir was passiert. Dass ich brenne. Und wenn ich brenne, dann bin ich ein Brandstifter in kurzer Zeit. Es brennt, es brennt, es brennt, hat Moody gerufen in Chicago, als er evangelisieren wollte. Verstehst du? Und da haben sie eine Konferenz gehalten. Wie erreiche ich unsere Generation? Und Mutter geht zu den Herren da in Zweierreihe und mit Fliege und sagt, könnte ich in der Mittagspause den Saal hier, die Konferenzhalle benutzen und so weiter. Ich möchte evangelisieren, ich möchte die Straßenjungs und Straßenkinder reinholen. Und dann war er auf der Straße, schaut sich rum und plötzlich schreit er, es brennt, es brennt. Und alle gucken, was da los ist und er fängt an zu rennen, es brennt, es brennt, es brennt. Und alle laufen nach, die ganze Bagage von der Straße läuft nach, bis in den Konferenzraum und er springt auf der Bühne und sagt, Leute, es brennt in meinem Herzen. Und er erzählt von Jesus. Weißt du, wenn du brennst, die Welt wird so schnell angesteckt, aber die meisten brennen nicht. Und Jesus sagt, ey, dass du heiß wärst oder kalt, weil du lau bist, spucke ich dich aus meinem Mund. Ja, das ist die Tragödie. Gott will dich als einen Geschichtemacher haben, als einen Held, der ja die Sache mit dem Goliath erledigt. Und der Herr sagt, die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses war. Damals, die Urgemeinde war gewaltig, aber ich glaube, dass die Endzeitgemeinde noch viel mehr tun kann. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Geschwister, meine Jünger, ihr werdet Größeres tun, als was ich tue. Halte ich fest, wenn ich heute diese Predigt beende, mindestens 700 Leute hören diese Predigt von heute. Verstehst? Das hat Jesus nicht gehabt. Er hat seine 12 Jünger gehabt, seine 70 Jünger gehabt, ab und zu mal hat er vielleicht ein paar Tausend gehabt, aber das war alles. Aber weißt du, heutzutage ein Evangelist, der im Radio, im Fernsehen predigt, der erreicht mehr Leute in einer Sendung, als Jesus in seinem ganzen Leben erreicht hat. Und deshalb nütze deine Zeit, deine Möglichkeiten, deine Fähigkeiten, deine Technik und erwarte größere Salbung und größere Segnungen. Maria Magdalena noch ganz schnell. Sie diente Jesus, sie salbte den Körper Jesu. Sie hat niemand gefragt. Simeon, darf ich Jesus salben? Judas, erlaubst du mir, Jesus zu salben? Niemand hat sie gefragt. Sie kam einfach rein und tat, was sie tun sollte, was sie sich vorgenommen hat. Und die Leute rümpften ihre Nase, sogar der Judas vorne an. Sie tat es zur Verherrlichung Jesu. Sie tat, was sie konnte. Sie setzte sich ein mit den Mitteln, was sie hatte. Ihre Salbe hat sie verschwendet, verschleudert an den Füßen Jesu. Und dann sagt Jesus, was sie getan hat, sie hat was Großes an mir getan. Überall, wo das Evangelium gepredigt wird, auch wenn jetzt hier in Berlin der Fall ist, sie hat ein großes Werk getan. Weltweit wird sie verkündigt. Maria Magdalena war eine gebrochene Frau, eine verfluchte, verworfene, verdorbene Frau. 7 Dämonen waren in ihr drin. Stell dir mal vor. Und der Herr hat ein Wunder getan. Ihr ist viel vergeben worden und deshalb liebt sie auch viel. Warum bei den meisten Christen kein Feuer da ist, kein Dampf, kein Pep ist? Ihnen ist nicht viel vergeben. Sie haben die Vergebung noch nicht erlebt. Wenn du die Vergebung erlebt hast, dann liebst du unheimlich. Du bist so verliebt in Jesus. Der Teufel wollte sie in die Hölle bringen. Ja, sie sollte von den Segnungen Gottes ausgeschlossen werden. Aber sie hat einen Plan sich gefasst. Ich werde die Füße Jesus salben. Was für einen Plan fasst du heute? In diesen letzten Tagen, Gott will dich aktivieren. Er will durch dich dämonische Mächte zerbrechen, dem Teufel das Maul stopfen. Ja, hol dir zurück, was der Teufel dir gestohlen hat. Deine Familie, deine Kinder, dein Geld, deine Kraft, deine Gesundheit, deine Freude, deinen Glauben, deine Liebe. Weißt du, der Teufel hat die Menschen kaputt gemacht. Schau doch dein Leben an und sag, ich hol mir zurück die Verheißungen Gottes. Ich werde Jesus salben. Ich werde Jesus dienen. Ich werde für Jesus leben. Hol dir die Verheißung wieder zurück. Lass die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen. Ruhe nicht früher, bis du nicht siehst, was Gott für dich tut. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Selbst wenn du sterben müsstest, löse eine Lawine aus. Beweg Gottes Arm. Geh auf die Barrikaden. Und wir können das tun. Ich weiß selber, ich habe in der Fabrik gearbeitet, bei MAN Augsburg. Und die Bayern können fluchen. Du weißt gar nicht, wie die fluchen können. Du musst mal in Bayern begegnen. Verstehst du? Und ich habe irgendwo mal in der Bibel gelesen, du sollst nicht fluchen. Und dann habe ich meinem Freund gesagt, du weißt ja, ich bin ein Christ. Ich halte das nicht aus. Hör in meiner Gegend nicht auf zu fluchen. Und das ging ein paar Mal, hat er wieder was ausgerutscht. Ach, hat er sich auf den Finger gehauen und dann hat er wieder geflucht und dann hat er was getan. Oh, ich darf hier nicht fluchen. Der Herr Matthäus will das nicht. Der verkraftet das nicht. Ja, wir sollen Zivilcourage entwickeln und wir sagen, in meiner Gegend, in meiner Umfeld Was die anderen machen, ist es mir wurscht. Aber in meiner Umgebung wird nicht geflucht. Ja, wir sind Salz und Licht. Ja, wir sollten unsere Talente gebrauchen, unsere Gaben gebrauchen, unsere Zivilcourage. Die meisten Leute haben keine Zivilcourage mehr. Erkenne, verstehe deinen wirklichen Wert. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Und ja, man kann dich nicht mit Gold und Silber bezahlen. So wie Paulus. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Preis dem Herrn. Du bist ein auserwähltes Werkzeug in deiner Umgebung. Paulus hat so viel Schaden angerichtet, so viel Mist gebaut in seinem Leben, als er noch dein Pharisäer war. Und wir sind die letzte Generation, lebe bewusst und konsequent deinen Glauben aus. Jesus sagt, meinst du, wenn ich wiederkomme, dass ich Glauben finde unter den Menschen? Geschwister, ich habe in meinem Leben etwas mir vorgenommen und gefasst, eine Entscheidung gefasst. Ich will meinen Jesus nicht enttäuschen. Der mich nicht enttäuscht, enttäuscht mich nicht. Und ich möchte meinen Heiland auch nicht enttäuschen durch mein liederliches oder was weiß ich, leichtsinniges Leben. Ich will Glauben halten. Ich will wie Paulus sagen, ich habe meinen Lauf vollendet und so weiter. Auch wenn ich durch Täler und Berge gehen muss und wenn mir nichts erspart bleibt, ich will treu sein dem Herrn Jesus Christus. Er war treu zu mir und ist treu bis heute zu mir. Warum sollte ich das nicht zu ihm sein? Gott hat mit uns was vor, mit dir und mit jedem Einzelnen mit uns. Egal wo ich durch muss, Gott bleibt mir treu und ich soll ihm auch treu bleiben, egal wo ich durch muss. Ja, Gott treu bleiben in kleinen Dingen. Selbst wenn der Arzt mir sagt, du wirst sterben, Gott bleibt mir treu. Auch wenn die Menschen mich aufgeben, Gott bleibt mir treu. Auch wenn sie mich verlassen, Gott bleibt mir treu. Und ich möchte genauso Gott treu bleiben. Auch wenn ich ganz allein bin. Jesus hat seine Jünger mal gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Thomas, Herr, wo sollen wir hingehen? Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist aus dem, diese frommen Sprüche kann jeder zitieren, aber wohin sollen wir gehen? Für uns gibt es keinen Weg. Wir haben uns entschieden für Jesus. Und ich werde, wenn der Spuk hier einmal vorbei ist, im Lande der Lebendigen sein und weiterleben und weiter, genauso weitermachen wie bisher, da wo ich aufgehört habe. Halleluja. Heiliger Geist, entzünde ein heiliges Feuer in jedem einzelnen Gläubigen, dass er die Botschaft von Jesus weiterträgt, dass er mit Jesus anfängt zu leben und zu marschieren und anfängt Taten für den Herrn zu tun, ja, dass sie geben und tun, was sie können, nicht was sie nicht können, aber was sie können, Herr. Du hast die Türklinge in der Hand, du wirst bald wiederkommen, Herr Jesus, und wir möchten als treue Mägde, als treue Knechte erfunden werden. Jesus, die Zeichen der Zeit, die sind auf Sturm. Du wirst bald kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und ich habe den Eindruck, Herr Jesus, wir sind die letzte Generation. Wir stehen kurz vor dem Sturm, kurz vor der Mitternacht, kurz vor der Stunde Null. Hilf mir, hilf uns, hilf der Gemeinde, die Zeit auszukaufen, den letzten Christen, die noch irgendwo auf diesem Planeten rumtummeln. Du suchst Menschen, die sich in den Riss stellen und retten, was sich retten lässt und das tun, wozu sie bestimmt sind. Ja, wie diese Maria Magdalena, dass sie ein gutes Werk an dir tun und für dich tun. Lieber Heiland, ja, wir möchten unser Leben einsetzen zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Wir möchten dich verherrlichen, auch wenn die anderen dich verfluchen, auch wenn die anderen dir den Rücken kehren und die Kirchen sich leeren, der Glaube abnimmt. Herr, der Glaube sollte bei uns in unser Leben zunehmen, dass die Menschen sehen, du, der steht noch wie ein Leuchtturm in der Brandung. Lieber Heiland, ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Gläubigen noch mobil machst. Herr, eine große Mobilmachung wird in der Endzeit sein und vor allem bei den Christen in dem Untergrund oder wo sie auch sind. Herr, du wirst Menschen erwecken wie Elia, wie Elisa, wie all diese Propheten du erweckt hast, die immer zu ihrer Zeit mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten dir gedient haben. Und wir sind jetzt als die letzte Generation mit den Möglichkeiten, was wir haben. Wir haben Internet, wir haben die Medien, wir haben so viele Möglichkeiten für dich was zu tun und wir möchten nicht schlafen, das nicht dem Teufel und den Verschwörern und was weiß ich, welchen Satanisten überlassen. Herr, wir möchten deinen Namen erheben, den Namen Jesus, der über alle Namen ist. Amen.